Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch mal bitten, alle aufzustehen. Ja, so wo ihr gerade so schön steht, wer von euch traut sich denn mal so zwei oder drei Reihen nach vorne zu kommen? Ich fühle mich hier total einsam. Hier sind so viele leere Plätze. Wer traut sich denn einfach mal so hier in diese Richtung, dass das hier so ein bisschen, dann fühle ich mich nicht so alleine. Ich bin so ein bisschen so eine Mimose. Übrigens, der Kopfhörerempfang, der reicht bis hier vorne. Ihr könnt auch hier vorne den Kopfhörer hören. So ein paar trauen sich, ein paar wenige noch. Wir sind doch eine Gemeinschaft. So, und wenn das dann einige halbwegs geschafft haben, dann dürft ihr euch ja wieder setzen. Vielen Dank. So als Ranger, wenn man das gewohnt ist, immer am Lagerfeuer zu sitzen und das Zelt immer zu klein ist, man sitzt meistens eng zusammen und ganz viele auf einer Bank, da ist das so ungewohnt, wenn man so weit gucken muss, bis man Leute erkennen kann. Ich möchte heute über uns selber sprechen. Ich möchte über ein Thema sprechen, was uns betrifft, nämlich über die Gemeinde. Und ich beginne mal mit einer ganz steilen These, oder vielleicht ist die These für manche Leute von euch steil. Und zwar sage ich, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Tja, das mag jetzt mancher so sehen und mancher sagt, also Ortsgemeinde, Hoffnung für die Welt. Also eigentlich nimmt ja der Einfluss der christlichen Gemeinden in Deutschland immer mehr ab. Entweder weil die Gemeinden und Kirchen so angepasst sind, dass man sie gar nicht mehr als Kirchen erkennen kann, oder weil einfach keiner mehr da ist, weil keiner mehr hingeht, weil keiner mehr an Gott glaubt. Wie kann denn die Ortsgemeinde die Hoffnung für die Welt sein? Oder sagen wir mal andersrum, jetzt sage ich es mal ein bisschen steil. Ich weiß, wir sind aus verschiedenen Gemeinden, aber ich sage es mal so steil, das Evangeliumshaus ist die Hoffnung für Krefeld. Und wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst, setz deine Gemeinde und deine Stadt mit ein. Ist das so? Nun, ich fange mal mit einer anderen Frage an. Und zwar stellt sich mir die Frage, und da bitte ich mal, dass der kommt hier. Genau, wozu denn bitte Gemeinde? Und manche Leute fragen sich, die andächtige Stille in der kalten Kirche, das Miteinander singen in der Gemeinde, macht das die Gemeinde aus? Meine Frage. Oder ist es wichtig, in eine Gemeinde zu gehen? Ich kann auch eine Predigt im Fernsehen oder im Internet anschauen. Wir leben doch heute in einer multimedialen Welt. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Man kann zum Beispiel Kommentare kaufen zur Bibel, sehr gute Kommentare. Man kann die Bibel selber lesen. Und wenn man was nicht versteht, kann man einen Kommentar dazu lesen. Es gibt so viele Bücher, so viele gute christliche Bücher zu verschiedensten Themen, die sehr, sehr tiefgründig sind. Viel tiefgründiger als die meisten Predigten. Das reicht doch auch, wenn ich die lese. Und dann verstehe ich die Bibel, dann kann ich zu Gott beten. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Lobpreis. Ey, es gibt so gute Lobpreis-CDs. Dann lege ich einfach zu Hause eine Lobpreis-CD ein und singe dazu. Dann habe ich noch so meinen Musikstil, der mir auch entspricht. Da muss ich nicht streiten, ob mir das gefällt oder nicht. Und dann kann ich mitsingen. Die spielen auch noch alle ganz professionell. Das ist doch super. Und wenn mir das nicht reicht, dann gehe ich mal irgendwo zu einem christlichen Konzert und singe da mit den Leuten zusammen. Wozu brauche ich eigentlich Gemeinde? Wozu brauche ich vor allen Dingen so eine Ortsgemeinde? Warum ist das denn so wichtig? Nun, es gibt verschiedene Bilder von Gemeinde. Und ich mache mal so eine kleine Auswahl, wie die Bibel so Gemeinde beschreibt. Zum Beispiel das Volk Gottes oder eine neue Schöpfung oder eine Gemeinschaft im Glauben, der Leib Jesu. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, die Braut, was auch so ein Bild, womit Gemeinde bezeichnet wird. Licht, Salz, Brief Christi, ist auch so eine Bezeichnung. Die Gemeinde ist ein Brief Christi. Botschafter, Tempel, Familie, öffentliche Versammlung. Das sind ganz viele Bilder und das sind nicht alle Bilder, es gibt noch viel mehr. Das ist mal so eine kleine Auswahl, wie die Bibel Gemeinde beschreibt in verschiedenster Weise. Und eines wird, denke ich, bei dieser Auswahl schon mal deutlich. Gemeinde scheint sehr, sehr vielfältig zu sein. Wenn es so viele Beschreibungen gibt, so viele Begriffe gibt, wie Gemeinde beschrieben wird, dann scheint Gemeinde sehr vielfältig zu sein. Und vermutlich ist auch die Form von Gemeinde dann sehr vielfältig. Denn eine Familie oder eine Nation, das ist ja ein Unterschied. Das beschreibt ja ganz unterschiedliche Aspekte. Eine öffentliche Versammlung, Tempel, Braut, das sind so unterschiedliche Aspekte. Die kann man ja gar nicht alle mit einer einzigen Gemeinde, mit einer einzigen Form von Gemeinde wiedergeben. Und deswegen denke ich mal, das ist eigentlich so mein Hauptschlagwort für heute, was mir selber für heute wichtig geworden ist, aber was mir auch schon seit einigen Wochen immer wieder aufleuchtet, dass Gemeinde total vielfältig ist. Die ist so unterschiedlich und ich sehe eine große Chance in dieser Vielfältigkeit. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, wenn wir an Gemeinde denken oder über Gemeinde reden, dass wir nicht eindimensional reden oder so einen Tunnelblick haben. Wir sehen nur so unseren Weg, unser Ziel, unsere vier Wände. Gemeinde ist größer, ist mehr, ist vielfältiger. Gemeinde ist mehr als Predigt oder man sagt immer so Einleitung, Lobpreis, Predigt, fertig. Das ist Gemeinde. Und all das kann man sich natürlich von woanders holen. Man kann sich eine Predigt im Internet anschauen. Es gibt gute Predigten, ne? Auch Awakening Europe oder was auch immer. Mögen inspirierend sein, CDs. Aber Gemeinde ist mehr als Predigt, als Leitung, als Lobpreis. Es gab mal ein Konzil 381 nach Christus in Konstantinopel. Das war ein ganz entscheidendes Konzil. Da wurde eine ganze Menge festgelegt, unter anderem auch, was Gemeinde ist. Und die haben da verschiedene Sachen gesagt. Die haben gesagt, Gemeinde ist eins, Gemeinde ist heilig, Gemeinde ist katholisch und Gemeinde ist apostolisch. Tja, ist die Frage. Stimmen wir da mit allem überein? Die Gemeinde ist eins. Galater 3, 27 bis 28. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Die Gemeinde ist eins. Ja, da können wir ja sofort protestieren und sagen, das stimmt doch gar nicht. Es gibt doch so viele Unterschiede, so viele verschiedene Denominationen, so viele verschiedene Gemeinden, Gemeindeformen und auch Gemeinden oder Kirchen, wo wir vielleicht theologisch nicht immer mit einverstanden sind, wo wir Widerspruch erheben, wo wir sagen, das ist falsch, was ihr da lehrt. Aber wir brauchen ja nur in unsere eigene Gemeinde gucken. Ja, auch in unserer eigenen Gemeinde gibt es ja immer wieder Auseinandersetzungen, Streit, Differenzen. Man muss sich aneinander reiben. Und manche sagen schon, mit der Gemeinde, da habe ich Probleme oder ich muss Probleme lösen in der Gemeinde, die ich ohne Gemeinde gar nicht hätte. Ja, wozu geht man denn dann in die Gemeinde, wenn man dann einfach nur mehr Probleme hat? Das kann es ja nicht sein. Und wo ist denn da die Einheit? Wie funktioniert denn das? Also ich denke mal, eins ist klar. Einheit ist nicht Einförmigkeit. Ja, das heißt nicht, jeder sagt dasselbe, jeder glaubt dasselbe. Das wäre dann eher, das würde mich schon bedenklich stimmen. Wenn alle dasselbe denken, dann könnte man vermuten, man ist in irgendeiner Sekte gelandet, die die Menschen manipuliert, die Gedanken manipuliert. Und das, glaube ich, sollte auch in der Gemeinde nicht sein. Aber was heißt das? Wir sind eins. Zunächst mal denke ich, weil Gemeinde vielfältig ist, weil Gemeinde so unterschiedlich ausgedrückt werden kann, darf sie auch sich vielfältig äußern. Und nicht immer ist ein Stil einer anderen Gemeinde mein Stil. Aber um Stile geht's mal gar nicht. Bleiben wir mal bei uns in unserer Gemeinde. Man reibt sich aneinander. Wozu soll das gut sein? Ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie Gott uns formt, uns Menschen formt. Indem man sich aneinander reibt, schleift man sich auch. Ihr wisst ja, Schleifpapier, das ist im Prinzip Reibung. Ja, das gibt dann raues Schleifpapier und das wird dann immer feiner im Laufe der Zeit, wenn man etwas fein säuberlich schleifen will. Und ich glaube, Gott hat sich das so ausgedacht, damit er Menschen formen kann zu dem, wozu er sie eigentlich machen will. Wir sind auf der einen Seite gut gemacht von Gott. Als Gott den Menschen schuf, heißt es in der Bibel, es war sehr gut. Aber doch bedürfen wir alle so diesen Feinschliff. Ja, Gott muss uns schleifen. Oder man könnte auch sagen, wir sind ein toller Edelstein, aber der muss noch geschliffen werden, damit er auch leuchtet. Ja, sonst kann man diesen Edelstein kaum erkennen als solchen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das brauchen wir und man sollte sich dem nicht entziehen. Ich glaube, das ist wichtig. Das andere ist, und darauf komme ich gleich auch noch mal etwas ausführlicher, die Gemeinde ist eins durch Christus, das lesen wir hier. Das ist so, steht fest. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Herausforderung an die Gemeinde, eins zu werden. Ja, auf der einen Seite sind wir es in Christus und auf der anderen Seite ist es ein Prozess, da noch hineinzuwachsen, weil wir eben noch nicht perfekt sind, weil wir noch nicht alles richtig machen, weil wir noch so die ein oder anderen Probleme haben, die wir lösen müssen. Gehen wir mal auf ein paar Punkte darauf ein. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Da spricht er die verschiedenen Nationen an. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Afrikanern und Deutschen, zwischen Tamilen oder Österreichern, sondern in der Gemeinde ist einer da. Da geht es nicht mehr darum, aus welchem Land kommst du. Da sollte keine Diskriminierung stattfinden. Da haben wir alle die Möglichkeit, in der Gemeinde unseren Platz einzunehmen. Egal, wo wir herkommen, egal, welche Sprache wir sprechen. Und ich empfinde das so, dass auch die vielfältige Nationalität, die wir hier in der Gemeinde haben, das ist eine Bereicherung und das ist eine Chance. Und die würde ich gerne nutzen und ich würde mir wünschen, dass das noch mehr passiert. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Menschen. Da würden wir sagen, na gut, das ist ja ein historischer Text. Heutzutage haben wir ja gar keine Sklaven mehr. Ich glaube schon. Klar haben wir heute, auch in Deutschland. Wir nennen das nicht so, das ist klar. Aber wenn man Sklaven denkt, manche denken dann immer nur so an das Volk Israel, das in Ägypten ausgepeitscht wird und irgendwelche Frondienste machen muss. Aber Sklaven, das heißt ja viel mehr. Zur Zeit Jesu waren Sklaven sehr, sehr gebildete Menschen. Wenn man im Griechentum schaut, griechische Sklaven waren oft die Lehrer, die Hauslehrer. Die Römer haben sich dann oft griechische Sklaven geholt, damit sie ihre eigenen Kinder unterrichten. Griechische Sklaven waren oft die Verwalter von einem ganzen, von einem großen Gut. Und der römische Herr oder der Chef, der hat sich gar nicht darum gekümmert. Das haben dann die Sklaven gemacht. Und die haben das sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, das war eine gebildete Bevölkerungsschicht durchaus. Also da muss man nicht gleich die Peitsche im Hintergrund haben, wenn man an Sklaven denkt. Aber sie waren halt die nichts besessen haben oder wenig besessen haben. Und wenn wir das vergleichen heute, das ist ganz genauso. Es gibt Leute, die haben viel und es gibt Leute, die haben wenig. Es gibt Angestellte, gut, ihr müsst euch jetzt nicht als Sklaven bezeichnen, aber im Prinzip ist das so. Man macht seinen Dienst, man kriegt dafür sein Geld, sein Auskommen. Aber es gibt Menschen, die haben so viel Geld, unverhältnismäßig viel Geld, das kann man sich kaum vorstellen. Und die bestimmen viele Dinge, die kaufen vieles, die erkaufen sich manche Ämter, Posten, Rechte, beugen das Recht. Und nicht umsonst sagt man, Geld regiert die Welt. Also ich glaube, das ist hochaktuell. Aber das soll eben in der Gemeinde nicht so sein. Das soll keinen Unterschied geben zwischen denen, die viel Geld haben oder die vielleicht eine hohe Position haben in der Gesellschaft und denen, die wenig Geld haben, die gar nichts verdienen. Ich denke an das Gleichnis, nicht an das Gleichnis, sondern an die Begebenheit Jesu, wo ein reicher Mann einen großen Betrag Geld spendet und dann kommt eine arme Witwe und die gibt ganz wenig. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben, denn sie hat alles gegeben, was sie hat. Das heißt, bei Gott kommt es nicht darauf an, wie viel habe ich, sondern wie gehe ich mit dem um, was ich habe. Und das sollte auch in der Gemeinde nicht so sein, dass wir darauf achten, wer ist reich, wer hat viel, wer hat wenig. Und wer dann reich ist, der kann es dann schaffen bis in die Gemeindeleitung. Und wer nicht so viel Geld hat, ja, der muss halt dann irgendwie so die kleineren Dienste machen, hier putzen und so. Nein, so soll es in der Gemeinde nicht sein. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Menschen. Kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Oder wird es jetzt schwierig? Weil Paulus hat ja auch ein paar andere Sachen geschrieben über Mann und Frau. Ne? Ich lasse es einfach mal stehen. Und ich möchte auch das Thema jetzt nicht aufmachen zwischen den verschiedenen Geschlechtern. Die Bibel kennt zwei Geschlechter und führt beide auf, aber sagt, es gibt keinen Unterschied. Ob Mann, ob Frau, in der Gemeinde sollen alle eins sein. Und das heißt sogar, ihr seid mit Christus zusammengefügt, nicht zu neuen Menschen. Es geht also nicht darum, dass jeder von uns ein neuer Mensch ist, was ja auch eine Wahrheit ist, sondern in diesem Bild heißt es, ihr seid zusammen ein neuer Mensch geworden. Das finde ich ist eine interessante Formulierung. Ja, also weniger dieses Individualistische, was wir heute in der Gesellschaft haben, sondern wirklich dieses Gemeinschaftliche. Und das finden wir in unserer Gesellschaft immer weniger, immer weniger. Und deswegen glaube ich, dass Gemeinde ein guter Gegenentwurf ist, auch gerade zu unserer Gesellschaft. Gerade auch die Probleme, die wir in unserem Land haben mit Asylanten. Ja, letzte Woche, glaube ich, hat schon wieder ein Asylantenheim in Ostdeutschland gebrannt. Wir haben Probleme in unserer Gesellschaft. Vielleicht nicht überall, aber es gibt sie. Und es gibt sie auch in Europa, auch wenn ich an Griechenland denke. Griechenland hat, glaube ich, 1000 Asylanten pro Woche oder pro Tag, irgendwie sowas, die damit gar nicht umgehen können, die gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und das macht Spannungen, das bringt Hass nach oben. Aber die Gemeinde ist ein Gegenentwurf, da soll das nicht so sein, keine Unterschiede. Und ich glaube, das können wir ausnutzen. Das ist auf der einen Seite ist eine Tatsache, weil wir eins sind in Jesus Christus. Und auf der anderen Seite müssen wir da noch reinwachsen. Und das ist genauso mit dem nächsten Begriff, was da festgelegt wurde. Die Gemeinde ist heilig. Da heißt es auf der einen Seite, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt hat und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Das ist Hebräer. Aber dann gibt es auch noch ein anderes Wort in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Und es gibt ja viele Beispiele, wo Paulus selber sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich doch. Ja, wie kommt das denn jetzt zusammen? Wir sind geheiligt und wir brauchen noch Hilfe, um heilig zu leben. Scheinbar schaffen wir es dann doch nicht immer so. Es gibt ja diesen Spruch, naja, wir sind ja alle keine Heiligen. Laut der ersten Bibelstelle können wir sagen, doch, wir sind alle Heilige. Ganz klar. Und ich brauche auch nicht warten, bis mich jemand heilig spricht. Denn in Jesus Christus bin ich ein für alle Mal geheiligt. Aber auf der anderen Seite stellen wir fest, so wirklich heilig leben wir nicht immer. Ich weiß nicht, wer das von euch behaupten möchte, dass er immer alles richtig macht, alles gut macht. Das tun wir nicht. Wir machen Fehler. Wenn selbst Paulus sagen kann, dass er auch noch Dinge falsch macht, wie sehr dann auch wir. Und auch da wieder dieser Widerspruch. Auf der einen Seite sind wir geheiligt und auf der anderen Seite müssen wir da noch hineinwachsen. Das ist so wie, das klingt ja sehr widersprüchlich. Und ich habe das schon mal im anderen Zusammenhang gesagt, bei den Juden ist das überhaupt nicht widersprüchlich. Das ist so wie zwei Pfosten. Das eine ist wahr, wir sind heilig, und das andere, wir müssen heilig werden, heilig leben. Das ist auch wahr, das ist nicht weniger wahr. Beides ist da. Manche Menschen sagen immer, oh, die Bibel ist voller Widersprüche. Mal sagt sie so, dann sagt sie so. Nee, das sind zwei verschiedene Blickwinkel, meiner Meinung nach. Oder zwei Seiten einer Medaille, wie man etwas beschreiben kann. Auf der einen Seite ist es eine Tatsache, durch Christus sind wir geheiligt. Und auf der anderen Seite ist es ein Prozess, wo wir noch hineinwachsen müssen. Wir sind noch nicht so weit. Es gibt im Deutschen diesen Begriff, schon jetzt, noch nicht. Das Königreich Gottes ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht ganz da. Ja, das Heil in Christus ist schon da, aber trotzdem werden viele von uns krank und nicht gesund. Es ist noch nicht sichtbar, noch nicht greifbar, noch nicht vollendet. Christus hat schon alles getan und doch sind wir noch nicht im Himmel. Das Motto des Eurocamps nächstes Jahr bei den Royal Rangers heißt Kingdom now but not yet. Schon jetzt, aber noch nicht. Ist schon da und noch nicht angebrochen. In dieser Spannung leben wir als Christen, als Gemeinde. Wir sind geheiligt durch Christus, wir sind gerecht gemacht und tun trotzdem Fehler und müssen da hineinwachsen, müssen mehr und mehr so werden wie Jesus. Dann der nächste Punkt, der ist ja richtig kompliziert. Wir sind katholisch. Ja, das stimmt doch gar nicht. Wir sind doch nicht katholisch. Wir sind doch, wir sind eine freie evangelische, wir sind eine evangelische Freikirche. Ja? Katholisch, das passt uns vielleicht gar nicht. Aber damit ist nicht gemeint römisch-katholisch, sondern katholisch kommt vom griechischen Katholikos und das bedeutet allgemein, universal. Und was damit angedeutet wird, ist, dass die Gemeinde sich nicht beschränkt auf einen Ort, auf eine Ortsgemeinde, sondern es gibt in der ganzen Welt Gemeinde Jesu. auf der ganzen Welt, überall. Die Gemeinde Jesu ist übergreifend, ist groß. Und ich meine sogar, wir haben es bei uns im Internet, bei unserem Selbstverständnis drin stehen, dass wir uns zugehörig fühlen zur weltweiten Gemeinschaft der Christen oder zum weltweiten Leib Jesu. Ich glaube, irgendwie sowas steht da. Wir gehören zusammen zu einer großen Gemeinschaft und ich finde das genial. Komm in irgendeine Stadt, in irgendeinem Land, wo du noch nie warst, such dir eine Gemeinde, vielleicht sogar eine Gemeinde deiner Denomination, weil dir das vielleicht näher liegt. Und du stellst fest, die singen ja fast dieselben Lieder wie wir, die haben ähnliche Formen wie wir, du fühlst dich sofort zu Hause, du hast sofort Kontakt, du hast sofort Menschen, mit denen du reden kannst. Ich war mal vor, oh, das ist schon lange her, 1990 war ich in Amerika zu Besuch, 4 Wochen. Ich habe 2 Wochen meine Schwester besucht und die anderen 2 Wochen habe ich andere Leute besucht, die ich noch nie gesehen hatte, aber über die wir, mein Vater war Pastor, hatten wir Kontakt über andere Pastoren und die hatten Kontakt und dann haben wir einfach geguckt, wo sind da Pastoren, wo sind da Gemeinden und da durfte ich übernachten, da durfte ich wohnen, ich bin mit denen dort in die Gemeinde gegangen, ich hatte sofort Freunde. Ich war 3 Tage in Los Angeles und hatte die 3 Tage immer Leute um mich rum, die mit mir was unternommen haben, die mit mir was gemacht haben, die kamen dort aus einer Gemeinde. Du bist sofort auf Augenhöhe sofort da irgendwo. Und das finde ich gigantisch, welche Möglichkeiten, welches Potenzial darin liegt. Und die Gemeinde ist apostolisch. Das bedeutet auf der Lehre der Apostel. Ja, was ist denn die Lehre der Apostel? Oder das ganze Neue Testament ist von Aposteln geschrieben worden. Also alles das, was wir im Neuen Testament finden, das darauf baut die Gemeinde auf. Also halten wir mal fest, als Gemeinde sind wir durch den Glauben an Jesus gerecht gemacht, heilig, aber nicht perfekt. Wir sind eins, aber nicht einförmig. Die Grundlage der Gemeinde, auch unserer Gemeinde, ist das Neue Testament. Und die Gemeinde ist weltumspannend. Ihr habt festgestellt, bis jetzt habe ich noch nicht über Predigt, über Lobpreis, über Einleitung gesprochen. Ist schon mal interessant, dass Gemeinde mehr ist als das, was wir vielleicht manchmal so vor Augen haben. Aber wofür braucht man denn jetzt Gemeinde vor Ort? So eine Ortsgemeinde. Ja, wozu ist das denn unbedingt notwendig? Und ich möchte da jetzt mal ein Bild der Bibel herausgreifen, was uns allen sehr bekannt ist. Und das steht in 1. Korinther 12, ab Vers 12. 1. Korinther, ich habe das in meinem Skript für die Übersetzerin falsch geschrieben. Denn gleich wie der Leib einer ist und durch viele Glieder und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Ob wir Juden sind oder ob wir Griechen sind, Knechte oder Freie. Wir sind in einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leibe? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe da das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelnen von ihnen so im Leib eingesetzt, wie er es gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, aber nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für wenig ehrbar halten, umgeben wir desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Aufmerksamkeit. Gott aber hat den einen Leib so zusammengefügt, dass er dem mangelhaften Glied umso größere Ehre gab. Damit es keinen Zwiespalt im Leib gibt, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistungen, der Verwaltung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Ich finde, das ist ein sehr gutes Bild, was auf der einen Seite nochmal unterstreicht, dass die Gemeinde vielfältig ist. Es gibt ganz unterschiedliche Funktionen. Wenn ich das angucke, ich finde, Gott ist ein genialer, kreativer Gott. Wir haben in der Schule später, so ab der 10. Klasse, haben wir mal intensiv den menschlichen Körper durchgenommen. Ich finde das dermaßen faszinierend, wie der Körper, wie der Leib aufgebaut ist, wie das alles funktioniert. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie der Blutkreislauf geht, wie das Herz pumpt, wie die Organe laufen, was die Haut für ein geniales Organ ist. Wir sind wirklich ein Wunderwerk. Und ich wundere mich immer, wenn Leute darüber nicht staunen können, wenn sie das näher angucken. Der Leib selber ist so fantastisch gemacht. Und das hat Gott gemacht, wie auch immer er das gemacht hat. Ich möchte gar nicht auf den wissenschaftlichen Standpunkt eingehen. Ich denke, Gott steht dahinter. Er hat alles gemacht, was ist. Und er hat unseren menschlichen Leib schon so faszinierend und vielfältig gemacht. Und dann vergleicht er diesen Leib auch noch mit der Gemeinde. Und ich denke, dass die Gemeinde genauso faszinierend und vielfältig ist. Und viele sieht man gar nicht, weil es unter der Oberfläche ist, weil es unter der Haut ist. Das ist das eine, was mir dabei wichtig geworden ist. Aber es gibt noch etwas anderes, was hier, finde ich, deutlich wird. Und zwar, das ist ein erstaunlich konkretes Bild. Wenn ich jetzt nur die weltweite Gemeinde habe, dann ist es relativ leicht, mit allen irgendwie Frieden zu haben, mit allen gut auszukommen. Ja? Dann gehe ich auf irgendeine Konferenz und dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Und dann gehe ich nach Hause und alles ist gut. Schwierig wird es, wenn man länger mit Menschen zusammen ist, wenn man sie besser kennenlernt. Dann kommen auch die negativen Sachen hervor. Dann kommen auch die Schwierigkeiten hervor. Und dieses Bild vom Leib ist erstaunlicherweise sehr konkret. Und für mich wird da etwas deutlich. Gemeinde bedeutet Verbindlichkeit. Und zwar die Ortsgemeinde. Da kann man das nämlich kontrollieren. Da kann man das sehen. Da fällt es auf, wenn mal einer in Urlaub ist. Oder wenn Leute nicht da sind. Es kommt nicht darauf an, dass wir immer gut miteinander auskommen. Aber es kommt darauf an, dass wir uns kennenlernen, dass wir da sind, dass wir miteinander umgehen, dass wir Verbindlichkeit zeigen. Gott hat gesagt am Anfang, als er den Menschen geschaffen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das heißt, wir sind als Menschen schon zur Gemeinschaft geschaffen, von Anfang an. Und die kleinste Gemeinschaft, die wir kennen, ist die Ehe. Deswegen finde ich es auch so wichtig, auch diesen Gedanken Gottes festzuhalten, auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit, wo dieser Begriff mehr und mehr aufgeweicht wird, mehr und mehr unwichtig wird. Ich denke, da steckt was ganz, ganz Zentrales drin von Gottes Schöpfung her, von Gottes Schöpfungsgedanken, wie er uns Menschen gemacht hat. Er möchte, dass Mann und Frau eine Einheit sind und zusammenbleiben. Und interessanterweise wird ja dann auch eben die Gemeinde als Braut verglichen, also auch wieder Mann und Frau. Da haben wir wieder diesen Vergleich. Das heißt, diese Gemeinschaft bezieht sich nicht nur auf die Ehe, sondern auch auf die Gemeinde. Wir sind so geschaffen. Und zwar zu einer verbindlichen Gemeinschaft. Nicht zu irgendwas Unverbindlichen, wo man sich dann ab und an mal trifft. Und wenn man dann merkt, jetzt wird schwierig, ja, dann wechsle ich halt die Gemeinde, dann gehe ich in einen anderen Ort, wie auch immer. Ich habe ja die Auswahl. Nee, dieses Bild vom Leib ist ein sehr konkretes Bild. Ja, und wo wird Glaube konkret, wenn nicht in einer konkreten Gemeinde? Ja, wo kann man die Gaben des Heiligen Geistes konkret ausüben, wenn nicht in einer Gemeinde? Natürlich kannst du weissagen in irgendeiner Konferenz, aber niemand kann nachprüfen, ob das auch wirklich eintrifft, was du da gesagt hast. Denn nach 3 Tagen ist die Konferenz zu Ende und alle gehen wieder nach Hause. In der Gemeinde lässt sich das prüfen. Da kannst du das länger verfolgen. Da kannst du dann erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat, wie du mit deinen Schwierigkeiten umgegangen bist. Ich glaube, Gemeinde und speziell die Ortsgemeinde ist verbindlich. Und das Zweite, und das ist für mich wiederum einer der wichtigsten Gedanken, das ist die Ergänzung. Ich habe da auch Bilder für. Nicht Bilder, aber so, der Leib habe ich doch gut gemacht. Verbindlichkeit, das andere ist Ergänzung. Bei aller Unterschiedlichkeit, das kann man ja negativ sehen. Wir sind alle anders, wir sind alle unterschiedlich drauf, wir haben alle einen unterschiedlichen Musikgeschmack im Lobpreis. Man kann sich daran stören. Man kann aber auch sagen, wir ergänzen uns. Und der Gedanke ist mir zum ersten Mal so deutlich geworden bei unserer Pfadfinderarbeit, bei den Royal Rangern. Denn die gesamte Royal Ranger Arbeit baut nicht auf einer Veranstaltung auf wie hier so ein Gottesdienst. Da ist es möglich, dass einer vorne steht und predigt und alle anderen hören zu. Bei den Rangern funktioniert das so nicht. Bei den Rangern gibt es Teams. Und die müssen klein bleiben. Die sollten nicht größer als 10 Leute sein. Eher sogar deutlich kleiner. Und für jedes Team braucht man einen Teamleiter. Das heißt, das ist sehr mitarbeiterintensiv. Und die gesamte Arbeit machen eigentlich, das läuft eigentlich in den Teams, in den kleinen Ranger-Teams. Da wird gemeinsam gekocht, da wird gemeinsam, werden Knoten gemacht, da wird gemeinsam eine Andacht gemacht, man betet, man spricht über auch Schwierigkeiten, über Glaubensdinge. Man lebt zusammen in einer kleinen Gemeinschaft. Und die Arbeit machen eigentlich die vielen Teamleiter. Aber die ganzen Teamleiter brauchen trotzdem den Stammleiter, der den Rahmen schaffen kann, dass es möglich ist, dass man so überhaupt gemeinsam arbeiten kann. Aber ich bin, habe ich festgestellt, ein ganz schlechter Teamleiter. Ja, das ist, ich hatte notgedrungen, musste ich ein paar Teams übernehmen, aber das mache ich nicht gut. Und ich stelle fest, es gibt Dinge, die kann ich, und es gibt Dinge, die kann ich nicht gut. Und das ist für mich dieser Punkt der Ergänzung, auch in der Gemeinde. Man muss einfach mal ganz deutlich sagen, du kannst nicht alles. Ich dachte das früher immer, ich könnte alles oder ich könnte alles super gut machen. Wir hatten mal einen Schülergebetskreis in der Schule und bei so einem Schülergebetskreis, da kommen ja nun alle verschiedenen Denominationen zusammen. Und das war also ja sehr, sehr bunt gewürfelte Haufen und ich war einige Jahre dabei und dachte immer, wenn ich diesen Club hier leiten würde, wenn ich diesen Kreis leiten würde, dann geht's aufwärts. Und irgendwann kam es auch so. Die Leiterin, die machte Abitur, hörte auf. Ich war in der, keine Ahnung, 10. Klasse und habe dann den Kreis übernommen. Und ich war sicher, mit mir beginnt ein ganz neuer, toller Abschnitt bei uns in der Schule. Da werden jetzt ganz viele Schüler Jesus Christus kennenlernen und der Kreis wird wachsen. Das ist nicht passiert. Der Kreis wurde eigentlich sogar kleiner. Und als ich Abitur machte, existierte der Kreis nicht mehr. Das war eine bittere Erfahrung für mich. Da musste ich feststellen, ich kann scheinbar doch nicht alles und mache nicht alles richtig. Und ich stelle es auch in der Gemeinde fest, wenn wir auch als Älteste darüber nachdenken, was fehlt in der Gemeinde, was müssen wir tun, das löst erstmal in mir Stress aus, weil ich denke, boah, das kann ich überhaupt nicht. Ich bin so schlecht darin. Wenn hier neue Leute in die Gemeinde kommen, ich schaffe das, an denen vorbeizurennen und die nicht zu grüßen, nicht guten Tag zu sagen, gar nichts. Gar nicht böse gemeint. Ich sehe die irgendwie nicht. Und das ist total schlecht eigentlich für Besucher. Ich war selber mal Besucher letztes Jahr in anderen Gemeinden und das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn einen kein Mensch anspricht, wenn einen keiner begrüßt, du gehst da rein, sitzt da, hörst eine Predigt an, gehst wieder raus. Irgendwie ist das seltsam. Aber ich bin da ganz schlecht drin, Leute anzusprechen. Und ich bin froh, dass es genügend andere in unserer Gemeinde gibt, die da anders ticken, die anders drauf sind. Die machen einen ganz, ganz wertvollen Dienst. Wenn ich denke, wie viel auch unsere Geschwister aus Afrika auch eingeladen worden sind von Menschen aus der Gemeinde oder sich um sie gekümmert haben, Deutschunterricht geben, alles Dinge, da wäre ich total schlecht. Also wenn ich alleine hier in der Gemeinde wäre, die Gemeinde würde nicht lange existieren. Aber es gibt eben viele andere Leute, die uns ergänzen, die helfen. Und jeder hat so seinen Schwerpunkt. Und das ist so dieses Bild vom Leib mit den verschiedenen Körperteilen. Und jedes Körperteil tut etwas anderes. Und manchmal ist es auch so, dass wir uns nicht unbedingt immer ausgesucht haben, was wir machen. Dann kann man wirklich sagen, Gott hat halt Berufungen verteilt oder Begabungen auch verteilt. Und das mag ja sein, dass du irrsinnig gerne Lobpreis leiten würdest, aber wenn du überhaupt keine Stimme hast dazu, ist das halt nicht dein Ding. Ja, und so bist du halt dann zum Beispiel Fuß und nicht Hand oder nicht Stimme. Das ist eine andere Funktion. Ich habe einen Rangerleiter kennengelernt. Der ist nicht nur Rangerleiter, der ist auch Gemeindeleiter. Der ist nicht nur Rangerleiter und Gemeindeleiter, sondern der ist auch bei den Rangern Distriktleiter von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, glaube ich. Und der ist auch noch berufstätig, ganz normal, vollzeitig. Und der hat auch noch eine Familie. Und ich habe ihm mal gesagt, wie schaffst du das alles? Wie machst du das alles? Und das Erste, was er sagte, ja gut, er arbeitet jeden Tag bis nachts um 24 Uhr. Wenn der Beruf vorbei ist, dann kommt Gemeinde, da kommt Ranger und so. Und ich hatte schon Minderwertigkeitskomplexe und dachte, boah, hey, das jeden Tag bis nachts um 12 arbeiten, dann schlafen gehen, aufstehen, wieder zur Arbeit fahren. Und dann sagt er etwas, das fand ich interessant. Er sagt, er predigt aber nicht in der Gemeinde. Wenn er das müsste, dann würde es nicht lange dauern und er wäre beim Burnout. Weil Predigen, das würde so einen Stress in ihm auslösen. Wenn er predigen müsste, das überlässt er gerne anderen. Was er gerne macht, ist organisieren, managen, im Hintergrund arbeiten. Das kann er sehr gut und das ist gar keine Arbeit für ihn. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, das stimmt, das ist richtig gut. Wenn man an dem Platz ist, wo Gott mich haben will, wo ich meine Begabung habe, wo Gott mich hingestellt hat, wo meine Berufung ist, dann fällt das oft nicht so schwer, auch wenn es mal schwere Zeiten gibt, auch wenn es mal schwierig ist in meinem Dienst. Aber es fällt mir eigentlich leicht. Aber wenn ich partout das tun will, was Gott mir gar nicht gegeben hat, dann werde ich mich daran aufreiben und werde irgendwann kaputt gehen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir auch in der Gemeinde, in der konkreten Ortsgemeinde erkennen, wo ist hier mein Platz? Was kann ich hier tun? Entweder, wo hat Gott mir Begabungen gegeben? Oder, wo fordert mich Gott heraus? Vielleicht habe ich da nicht so die Begabung, aber er fordert mich trotzdem heraus, weil er mich unterstützen möchte. Ja, und weil alle Menschen sehen sollen, das macht er nicht aus seiner natürlichen Begabung heraus, sondern das ist Gott, der ihn dazu befähigt, das zu tun. Denn Wunderkräfte, das können wir, da haben wir keine natürlichen Begabungen zu. Wer kann denn Wunder tun? Keiner kann das. Das kann nur Gott. Aber Gott kann dich dazu gebrauchen, kann dich dazu einsetzen. Und ich finde diese Ergänzung total wichtig und total toll in der Gemeinde. Wenn man das mal versteht, dass jeder Fähigkeiten hat. Und ich wünsche mir, dass bei uns jeder in der Gemeinde aufsteht und erkennt und Gott fragt, Gott, was ist mein Platz hier? Wo kann ich hier stehen? Und dann ist das völlig egal, ob du Pastor bist oder ob du die Toiletten putzt. Und das ist nicht nur ein Spruch, sondern das meine ich so. Es ist egal. Bei Gott ist das nicht wichtig. Wenn wir an das Gleichnis denken von den anvertrauten Talenten. 5 Talente, der eine, der nächste 3, der nächste 1. Am Ende heißt es, der die 5 hat, hat 10 gemacht. Das ist gut. Alles klar. Der 3 hat, hat 6 gemacht. Das ist genauso gut. Es kommt also nicht darauf an, wer hat mehr. Der mit den 10 war nicht besser als der mit den 6. Es ging nicht darum, wer hat mehr. Und der 1 hatte, der hat nichts damit getan. Der hat es vergraben und nachher wieder ausgegraben. Der hat auch nichts verloren. Aber er hat es nicht eingesetzt. Und da sagt Gott oder der Herr sagt, das ist schlecht. Ich werde dir das eine auch noch wegnehmen. Weil es bei Gott nicht darauf ankommt, ob du viel hast oder wenig hast oder viel tust oder wenig tust, sondern es kommt darauf an, was du mit dem tust, was Gott dir anvertraut hat. Und wie du mit dem umgehst. Das ist das Entscheidende. Und das heißt ja dann, es wird nur erwartet, dass wir treu sind. Und treu heißt nicht immer stur dasselbe machen, sondern treu heißt, das zu tun, was Gott mir gegeben hat. Sich an dem zu freuen, was die anderen machen und sagen, Mensch, toll, der hat da eine Begabung, die habe ich nicht, werde ich nie haben, aber ich habe eine andere Begabung und die setze ich ein. Und zwar mit voller Energie, mit voller Leidenschaft, mit allem, was ich habe. Da tue ich das. Es gibt ein Negativbeispiel in der Bibel für diese Art von Einheit und Ergänzung. Das ist der Turmbau zu Babel im Alten Testament. Da sagt Gott nachher sogar, oh, die sind sich eins. Wenn diese Einheit bleibt, dann ist denen bald alles möglich. Wir müssen das verhindern und er stört die Kommunikation. Kommt diese berühmte Sprachenverwirrung und der Turm wird nicht fertig gebaut. Das ist ein Negativbeispiel, aber wie viel mehr kann Gemeinde, wenn sie diese Einheit erkennt, diese Ergänzung erkennt, das Potenzial erkennt, was in einer Gemeinde steckt, wie viel kann das dann bewirken? Wenn wir nicht gegeneinander arbeiten, wenn wir nicht neidisch auf den anderen sind, wenn wir uns nicht gegenseitig blockieren, sondern wenn wir erkennen, wo ist unser Dienst, wo ist unser Platz, wo können wir füreinander da sein. Diese Ergänzung, genial. In der Gemeinde beginnt man, in einer konkreten Ortsgemeinde, beginnt man Verantwortung füreinander zu übernehmen. Da sind nämlich konkrete Menschen und mit denen bin ich zusammen, mit denen muss ich zusammen sein. Und das ist wieder ein Gegenentwurf zu unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft, da heißt es mehr so, jeder soll glücklich werden, wie er das möchte. Ja? Und das klingt sehr generös. Ah, du kannst machen, was du willst, ich gönne dir das, das ist deine Sache. Werd du glücklich, wie du das möchtest, ich gehe einen anderen Weg. Ich finde das gar nicht generös, das ist eigentlich ein Zeugnis nur für Desinteresse. Eigentlich könnte man auch sagen, du, es ist mir eigentlich egal, was du machst, interessiert mich nicht. Werd du glücklich, wie du willst, ist mir völlig wurscht. Ich mache mein Ding, du machst dein Ding. Aber so ist Gemeinde nicht. Sondern Gemeinde heißt, wir übernehmen Verantwortung füreinander, wir nehmen uns gegenseitig wahr, wir sind füreinander da. Nicht jeder ist seines Glückes Schmied, sondern wir gemeinsam. Wir helfen uns gegenseitig. Ja, zum Beispiel durch Ermutigung oder durch Korrektur. Ermutigung, das ist etwas, das mögen wir, das ist gut und das brauchen wir auch. Wer von uns fühlt sich nicht gut, wenn er für etwas gelobt wird, was er getan hat? Und das sollten wir auch tun. Das kommt hier auch in dem Bibeltext zum Ausdruck. Ja, wenn ein Glied, wenn es ihm gut geht, dann freuen sich alle Glieder. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wir dürfen uns loben, wir dürfen uns ermutigen. Denn Lob heißt, gut, das, was ich gemacht habe, war richtig. Ich werde mich noch mehr anstrengen, werde mir noch mehr Mühe geben, um es das nächste Mal mindestens genauso gut zu machen. Das ist ein großer Ansporn. Aber Korrektur ist genauso wichtig, denn wir haben nun mal alle Fehler. Und wie soll ich denn jemals meine Fehler herausfinden und korrigieren, wenn mir das keiner sagt? Denn jeder Mensch hat einen blinden Fleck oder mehrere blinde Flecken. Die sehen wir nicht. Also das geht jedem so. Egal wie talentiert du bist, egal wie begabt du bist, es gibt immer Dinge, die siehst du in deinem Leben nicht. Da brauchst du den anderen, den Gegenüber, der dich darauf aufmerksam macht. Aber nicht mit dem Ziel, dem sage ich jetzt mal meine Meinung. Dem zeige ich jetzt mal, wo es lang geht. Den werde ich mal einen ordentlichen Dämpfer verpassen. Der fliegt immer da oben. Den werde ich jetzt mal hier wieder runter auf die Erde holen. Sondern ich finde, Korrektur sollte immer das Ziel haben, ich will dem anderen helfen. Ich will ihm helfen, wie er seinen Dienst noch besser tun kann. Wie er noch besser an dem werden kann, was Gott ihm anvertraut hat. Ich will für ihn sein. Korrektur ist etwas Gutes. Ich erkenne, da läuft was schief. Ich sehe, du merkst das gerade selber nicht. Ich mache dich darauf aufmerksam. Vielleicht hast du sogar eine Idee, wie er es besser machen kann. Und so helfen wir uns. Wir brauchen Korrektur. Und bei den Pfadfindern gibt es ein sehr gutes Bild für diese Art von Gemeinschaft. Das ist nämlich das Feuer. In einem Feuer liegen viele Holzscheite zusammen und die brennen. Und alle Ranger irgendwann in ihrem Leben haben einen tierischen Spaß daran, das Holz da rauszunehmen. Und wie mit so einer Fackel rumzulaufen. Ich finde das ganz toll. Nur was sie dann feststellen ist, das dauert nicht lange und die Flamme ist weg. Das Holz hört auf zu brennen, es dampft nur noch ein bisschen, es raucht nur noch. Es ist eventuell noch sehr heiß und könnte auch eine Zeit lang noch ein neues Feuer entfachen. Aber wenn man dann zu lange wartet, dann wird auch dieses Holz kalt. Es wird nie wieder anfangen zu brennen von alleine. Legst du es wieder zurück zu den anderen Holzscheiten, dann fängt es wieder an zu brennen. Das heißt, so ein Holzscheit kann nicht alleine brennen. Der braucht die Gemeinschaft. Ein Feuer brennt nur, wenn viele Stöcker zusammen sind, wenn viele Holzscheite zusammen sind. Und für mich ist das ein gutes Bild für Gemeinde. Wir können nicht alleine Christ sein. Es mag sein, dass wir eine Zeit lang ohne Gemeinde auskommen müssen. Besonders auch bei Missionaren ist das so, die irgendwo hinfahren, hingesendet werden, wo noch keine Christen sind. Aber auf Dauer halten wir es ohne Gemeinde gar nicht aus. Auf Dauer gehen wir aus, wird unser Licht nicht mehr leuchten. Wir werden ausgehen, wir werden erkalten, ohne Gemeinschaft mit anderen, ohne die Ermutigung durch andere, ohne die Korrektur von anderen Menschen. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und auch bisher habe ich immer noch nicht über Predigt, über Lobpreis gesprochen, das, was wir oft als Gemeinde verstehen. Sondern Gemeinde ist viel mehr. Und ich habe bisher auch nur darum geredet, wie wir uns so untereinander verständigen, wie wir füreinander da sein können, was Gemeinde für uns ist. Aber Gemeinde hat ein Ziel. Gemeinde hat einen Auftrag. Und den kennen wir alle. Der ist sehr deutlich beschrieben in Matthäus 28. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Dieser berühmte Missionsauftrag. Das ist das Ziel von Gemeinde. Wir sollen etwas bewirken in unserer Gesellschaft. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Da sind zwei Jungs am Flughafen, zwei Geschwister, Ferienzeit, viele Leute sind da, alle freuen sich auf den Urlaub. Viele sind ein bisschen gestresst und genervt. Und die zwei, die sind schon die ganze Zeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Die zicken sich die ganze Zeit an und irgendwann wird daraus ein richtiger Streit. Und die Leute gucken schon so, was ist da los? Ja, und das wird immer lauter und lauter und einer gegen den anderen und plötzlich macht's wumm. Da hat der Ältere dem Jüngeren so richtig eine gelangt. Die Faust ins Gesicht, der fällt hin, fängt an zu heulen. Aber der hört nicht auf. Der Ältere geht auf seinen jüngeren Bruder los und kloppt auf den einen und nimmt seinen Kopf in die Hand und macht was weiß ich was. Und keiner schreitet ein. Und irgendeiner guckt dann, und das kann auch nicht sein, wo sind denn die Eltern? Das Blut fließt, die prügeln sich. Dann schreitet einer ein und sagt so, komm hier, auseinander. Das kann doch nicht sein. Und er guckt in die Augen des älteren Bruders und er sieht die funkelnden Augen, die richtig schon vor Mordlust funkeln. Das ist keine erfundene Geschichte, das hat Bill Heibels erzählt. Das hat er selber erlebt an einem Flughafen. Und er musste dann ins Flugzeug steigen. Er war derjenige, der die beiden auseinandergebracht hat und hat das dann an irgendjemand anders übergeben. Er musste sein Flugzeug erreichen. Und dann saß er im Flugzeug und hat dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Und hat gedacht, wie kommt das, dass der eine Junge so ist? Dass er so diese Wut hat? Hat er vielleicht keine Eltern gehabt? Oder weil die Eltern waren nicht da, hat er was Schweres erlebt? Und dann hat er weiter nachgedacht, wie wird sich der Mensch wohl entwickeln, dieser ältere Bruder? Was wird aus dem werden? Wird er irgendwann mal einen Beruf haben, eine Familie haben, glücklich sein? Wahrscheinlich wird seine Zukunft eher so aussehen, dass er im Gefängnis landet. Erst im Jugendgefängnis, von vielen Straftaten, dann im richtigen Gefängnis. Irgendwie ist sein Weg scheinbar negativ vorgeprägt, programmiert. Und dann hat er weitergedacht, was könnte man dagegen tun? Die Regierung könnte vielleicht andere Gesetze erlassen, könnte mehr Geld investieren in Bildung, in Schulbildung oder in Rehabilitierungsprogramme für straffällig gewordene Jugendliche. Das mag teilweise funktionieren. Aber all das, hat er festgestellt, kann das Herz eines Menschen nicht verändern. Und dann hat er eins festgestellt, wir brauchen die Gemeinde. Wir brauchen Jesus. Was wäre, wenn dieser Junge einer Gemeinde begegnet, Menschen begegnet, die an Jesus glauben, die Gottes Liebe ihm weitergeben können, wenn so einer in der Kinderkirche landet oder. Und Bill Heibels schreibt dann, es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind, und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten, die Desillusionierten. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Egal, wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Wer sagt jetzt, genau, das ist meine Gemeinde, das ist das Evangeliumshaus. Ich habe sofort meine Gemeinde vor Augen. Oder wie weit sind wir von diesem Bild noch entfernt, was Ortsgemeinde eigentlich sein kann? Es gab mal eine Zeit, da heißt es in der Bibel, zu einer bestimmten Ortsgemeinde, Gott tat täglich hinzu. Täglich Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Ich habe mal überlegt, wie wäre das dann bei uns, wenn Gott hier täglich, wenn hier täglich sich Menschen bekehren. Wir würden sagen, das geht gar nicht. Hallo, bei uns kann man sich nur sonntags bekehren, weil da ist Gottesdienst und dann vielleicht noch im Hauskreis, in der Kleingruppe, einmal in der Woche. Weil die anderen Tage, da läuft hier nichts, da ist, ja. Aber was ist, wenn sich täglich Leute bekehren? Wenn Gott täglich hinzutut, wenn er das einfach macht? Weil die Gemeinde, weil die Ortsgemeinde so eine Kraft hat, so eine Ausstrahlung. Löst das Stress aus bei uns? Im ersten Augenblick bei mir schon. Ich habe gedacht, boah, jeden Tag, ich fange sofort an hochzurechnen. Jeden Tag, 7 Leute pro Woche. Ja, 30 Leute im Monat. 365 Leute im Jahr. Ist die Gemeinde ja schon zu klein. Geht ja schon gar nicht. Da musst du ja umstrukturieren, da musst du ja mehrere Gottesdienste machen, da musst du die Hauskreise ganz anders aufziehen. Boah, ist das eine Arbeit, da ist ja richtig was los dann. Ist ja richtig was zu tun. Ich glaube, das ist ein falsches Bild, was wir haben, wenn sowas sofort Stress auslöst. Ich habe gerne mal dieses Bild gebraucht in verschiedenen Bereichen von der Landkarte oder von der Straßenkarte. Du bist in einer Stadt in Frankfurt, hast eine Karte, bist am Hauptbahnhof und willst zur Goethestraße. Die gibt's ja fast in jeder Stadt. Und guckst dir das an, findest den Hauptbahnhof, findest die Goethestraße und du gehst los und verläufst dich hoffnungslos. Du kommst nicht klar. Und du strengst dich an, du liest die Karte nochmal. Ja, du guckst ganz genau hin, du lernst den Weg auswendig, gehst wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und du findest nicht die Straße, wo du hin willst. Bis du feststellst, du hast die falsche Karte. Die Karte ist von München, die passt hier nicht. Ich muss die Karte wechseln. Es hilft nicht, sich noch mehr anzustrengen. Es hilft nicht, sich mehr Mühe zu geben. Ich muss die Karte tauschen. Ich muss meine Einstellung verändern. Ich muss mein Bild verändern. Es geht nicht darum, immer mehr zu tun, sich noch mehr anzustrengen, um noch eine bessere Gemeinde zu werden, um noch mehr Menschen zu erreichen, um noch mehr Dienste anzubieten, um alle Altersgruppen zu erreichen und. Das ist nur Stress. Es geht nicht darum, immer mehr zu tun, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Und das Richtige ist das, wozu Gott dich berufen hat. Das, was deine Aufgabe, was deine Funktion am Leib ist, was deine Funktion in deiner Ortsgemeinde ist. Wenn du das tust, wenn jeder das tut, dann ist das kein Stress. Dann müssen wir nicht noch mehr und noch mehr. Das wird ganz automatisch passieren. Ja, und ich muss mich nicht um alles kümmern. Ich muss nicht überall meine Hände drin haben. Ich muss nicht alles kontrollieren und überall aufpassen, dass es gut läuft. Sondern jeder tut seinen Teil dazu. Und ich glaube, dann haben wir als Gemeinde eine riesige Kraft. Und dann hat jede Ortsgemeinde eine riesige Kraft. Kurz nochmal ein Gedanke zu den verschiedenen Gemeinden am Ort. Es gibt ja verschiedenste Gemeinden. Und manche sagen, das ist ganz schlecht. Wir müssten eigentlich nur eine Gemeinde sein am Ort. Weil wir sind doch eins. Wir sind doch eine Christengemeinde. Und die Briefe der Apostel, die gingen immer an die Christen in Korinth, in Ephesus, in Galatien. Das war ja, ist doch eine Einheit. Ich sehe das nicht so. Ich denke, wenn Gemeinde so vielfältig ist, wenn Gemeinde so unterschiedlich ist, dann darf Gemeinde auch ganz unterschiedliche Ausdrucksformen haben, auch ganz unterschiedliche Stile haben. Ja? Und es gibt Gemeinden, die sind eher ruhiger, es gibt Gemeinden, die sind mehr lebendig. Wenn ich denke, für Afrikaner sind wir hier eine extrem ruhige Gemeinde, weil die sind andere Gemeinden gewohnt in Afrika. Da geht das deutlich lebendiger zu. Für andere Menschen, die vielleicht aus einer alten traditionellen Kirche kommen, ist das hier schon sehr, sehr lebendig und aufgelockert und was weiß ich. Kommt immer auf den Standpunkt drauf an. Es gibt verschiedene Stile, es gibt verschiedene Musikrichtungen. Es gibt auch Gemeinden, die bestimmte Leute erreichen. Ja? Wir haben irgendwie einen Zugang zu Kindern durch die Ranger, durch die Stadtwaldwiese. Die haben andere Gemeinden nicht. Aber andere Gemeinden haben andere Menschen, andere Zielgruppen, die sie besser erreichen können, weil sie da vielleicht in der Umgebung ihr Gemeindehaus haben und diese Menschen einfach anders erreichen können. Und wenn eine Gemeinde sowas ist wie ein Hinweisschild zu Gott, dann meine ich, kann eine Stadt gar nicht genug Hinweisschilder haben, ja, die alle zu Gott hinweisen, die auch hier wieder alle ein Teil des Leibes Christi sind und jede Gemeinde nimmt auch ihre Berufung wahr. Also für mich ist das überhaupt kein Problem und gar keine Schwierigkeit. Und da können wir auch sehr gut zusammenarbeiten, zum Beispiel bei ProChrist dieses Jahr im Herbst. Weil wir eins sind, weil wir an Christus glauben. Und da, wo jemand an Jesus Christus glaubt und Vergebung seiner Schuld hat, da habe ich einen Bruder, da habe ich eine Schwester und mit denen kann ich auch zusammenarbeiten. Deswegen ermutige ich euch, dafür zu beten und da dabei zu sein, euch einzusetzen bei ProChrist dieses Jahr. Wir können was für unsere Stadt tun, mit vielen anderen Christen zusammen. Aber für uns oder für heute Morgen stelle ich an dich die Frage, oder stell du mal an Gott die Frage, was ist meine Berufung? Was ist mein Dienst? Was ist mein Platz? Ist es immer noch der, von dem du schon seit Jahren denkst, da gehöre ich hin? Oder hat Gott eine andere Berufung? Will Gott einen Schritt weitergehen? Kann es auch sein, dass du deinen Platz noch gar nicht eingenommen hast? Denn wenn ich an dieses Beispiel denke mit den anvertrauten Talenten, da heißt es von dem einen, der sein Talent nicht eingebracht hat, ich nehme dir auch das eine noch weg. Und du kommst nicht zu mir. Du wirst nicht in meinem Reich sein. Und das ist eigentlich ziemlich drastisch. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung vor Gott, das, was er uns gegeben hat, einzusetzen. Denn wenn wir es nicht tun, fordert er Rechenschaft von uns und sagt, warum hast du das, was ich dir gegeben habe, nicht eingesetzt? Warum hast du deinen Platz in der Gemeinde nicht eingenommen? Das hat eine Folge. Und ich fände es gut und ich fände es wunderschön, wenn wir alle sagen könnten oder wenn Gott zu uns allen sagen könnte, wenn wir vor ihm stehen, du bist treu gewesen in dem, was ich dir gegeben habe. Komm rein in meinen Himmel. Und nochmal, da ist kein Unterschied zwischen den verschiedenen Diensten in der Wichtigkeit. Zum Abschluss eine kleine Anekdote, die es nicht gegeben hat, aber die was verdeutlicht. Da kommt ein Evangelist in den Himmel. Er hat Tausende von Menschen zu Jesus geführt, er hat einen sehr erfolgreichen Dienst gehabt und Jesus begrüßt ihn, nimmt ihn in den Arm und zeigt ihm seine neue Heimat. Hier, das ist das Haus, was ich dir bereitet habe. Und der Evangelist freut sich, ja, ich bin bei Gott. Gott hat mir hier ein Heim zubereitet, das ist toll, ich fühle mich wohl. Und dann guckt er die Straße hoch und sieht am Ende der Straße eine riesige Villa. Ein ganz prächtiges Haus mit Anbauten und Garage und tolles Auto davor und. Und er fragt sich, Augenblick mal, ich war ein großer Evangelist, ich war weltweit bekannt. wer wohnt denn dann da, wenn ich nur so ein Haus habe? Und Jesus sagt, ja, du, auch die kennst du, die Frau. Du hast eine kleine Frau, Frau XY, Schwester so und so, die kommt aus deiner Gemeinde. Wie? Wieso wohnt die denn in dem Haus? Ja, das war die, die für dich gebetet hat, für deinen Dienst. Und ohne sie wärst du lange nicht so erfolgreich gewesen. Deswegen wohnt sie da und du hier. Das ist nur ein Bild. Nur ein etwas verdeutlichen soll. Es kommt nicht darauf an, ob wir im Rampenlicht stehen, ob wir einen scheinbar großen Dienst tun oder einen scheinbar kleinen Dienst. Es kommt darauf an, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, annehmen und tun und machen und umsetzen. Und wenn wir das alle tun, dann werden wir feststellen, wie alles in der Gemeinde da ist. Alle Dienste, alle Aufgaben können in der Gemeinde abgedeckt werden. Wir werden feststellen, wie genial Ortsgemeinde ist füreinander und dann aber auch für unsere Stadt, für unser Land. Wir können diese Stadt verändern. Wir haben nicht den Auftrag, politisch tätig zu werden. Wir haben nicht den Auftrag, Macht auszuüben in dieser Welt. Aber als Gemeinde können wir eine Menge bewirken, weil Christus in uns wirken kann. Wenn wir an der Position stehen, an dem Platz stehen, wo Gott uns hingestellt hat. Und frag das mal, Gott, frag das immer wieder mal. Wo ist mein Platz? Wo ist mein Dienst? Und ich glaube, die Gemeinde ist dann wirklich die Hoffnung der Welt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Haupt deiner Gemeinde bist, dass du den Leib zusammenfügst. Du stehst über allem. Und du gibst Talente, du gibst Begabungen. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle erkennen, wo ist unser Dienst? Wo sind unsere Begabungen? Wo sind unsere Berufungen? Dass du zu uns sprichst, dass wir es hören können, dass wir es verstehen können. Und dass wir unseren Dienst einnehmen, dass wir unseren Platz einnehmen. Jesus, ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde ist, die ihr ganzes Potenzial anfängt auszuschöpfen. Wo nicht ganz viel brach liegt, sondern wo jeder seinen Platz, seinen Dienst einnimmt. Und wo wir gemeinsam dir zur Ehre das tun, wozu du uns eigentlich bestimmt hast, worauf du vielleicht schon seit vielen Jahren wartest, dass wir es endlich tun. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Gemeinde, aber auch viele andere Gemeinden hier in der Stadt, in unserem Land, weltweit segnest, dass deine Gemeinde, deine Ortsgemeinden ihre Verantwortung erkennen, ihren Platz erkennen, dass einzelne Christen sehen, wo du sie hingestellt hast und dass sie einfach nur das tun, was du ihnen gegeben hast, dass sie da treu sind. Und Jesus, du bist das Haupt, du koordinierst das und du führst zur richtigen Zeit zusammen, du schenkst zur richtigen Zeit die richtigen Begegnungen und du wirst deine Gemeinde leiten und führen und sicher auch zum Ziel führen, zu dir führen. Aber wir wollen noch so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Wir wollen unseren Auftrag niemals vernachlässigen, dass wir hinausgehen in die Welt, dass wir zu Jüngern machen, dass wir Menschen für dich erreichen, dass sie dir nachfolgen können. So bitte ich dich, dass du uns segnest, dass du uns die Gnade schenkst, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, was wir tun können, wo unser Platz ist, wo unser Dienst ist. Danke für deine Vielfältigkeit, für deine Kreativität, für die unterschiedlichen Farben, die wir auch in dieser Gemeinde haben dürfen. Und bei allen Differenzen, bei allen Auseinandersetzungen möchte ich dich bitten, dass dein Geist des Friedens uns immer wieder zusammenführt, dass wir immer wieder Streitigkeiten überwinden, dass wir zueinander finden, dass wir Versöhnung aussprechen und dass wir immer wieder den gemeinsamen Weg suchen zu dir und mit dir. Danke, dass du uns begleitest und dass du mit uns gehst und dass du uns die Kraft gibst für alles, was wir tun werden. Amen.